Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ziemlich platt scheint das Land rund um Wewelsfleth und ruhig. Wobei es hier, nur wenige Kilometer von der Elbe entfernt, durchaus was zu sehen und zu hören gibt. Da ist einerseits die Kuhherde, die sich gerade ihren Weg zum Wasser bahnt. Jetzt nicht in die Elbe hinein, sondern in die Stör, einen anderen norddeutschen Fluss. Direkt gegenüber von der Kuhwässerung liegt die Peterswerft. Dort hat vor Monaten ein schwarz-weißer Riese am Kai festgemacht, mit vier dunkelgelben Masten, die in den trüben Himmel hinaufragen. Mehr als 100 Jahre ist das Segelschiff Peking alt. In einem halben Jahr soll es fertig restauriert sein und nach vielen Jahrzehnten in der Ferne in ihren alten Heimathafen Hamburg zurückkehren. Finanziert mit Steuergeldern. Die Kosten sind inzwischen auf 35 Millionen Euro gestiegen und werden vom Deutschen Bundestag getragen.
Einige sagen, ja, lohnt ja nicht oder das Geld könnte man woanders investieren. Andere sagen, ja, natürlich muss ein Schiff irgendwie mit Hamburger Charakter oder in Hamburg gebaut wieder zurück nach Hamburg. Die Meinung teile ich auch.
Sagt Lars Spiekermann. Kein Hamburger, sondern Mecklenburger.
Also ich denke nicht, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Es ist einfach ein großes Kulturgut, was erhaltenswert ist und in der Struktur und in der Substanz auch noch so weit erhalten ist, in Originalbauteilen, dass es jetzt keineswegs als Neubau bezeichnet werden könnte, also ganz weit entfernt davon.
Spiekermann ist Schiffsbauingenieur und beaufsichtigt das gigantische Restaurierungsprojekt. Er hat schon viele alte Schiffe gesehen, doch die Peking ist auch für ihn eine besondere Herausforderung. Mit 115 Metern Gesamtlänge gehört der Viermaster einerseits zu den größten Segelschiffen. Gleichzeitig ist er durch den jahrelangen Einsatz als Frachtschiff zwischen Chile und Hamburg ein Symbol für die Globalisierung und den Wohlstand der Hansestadt. 1911 in Hamburg gebaut, ist die Peking zudem auch so etwas wie ein letztes Ausrufezeichen. Für ein Verkehrsmittel, das nur wenige Jahre darauf auf den Handelswegen von den Dampf- und später mit Öl angetriebenen Schiffen verdrängt wurde. Womit eine Ära endete.
Also zu Zeiten, wo das Schiff noch aktiv war oder wo es gebaut wurde, war es, sage ich mal, der höchste Entwicklungsgrad der Frachtsegelschiffe. Ohne Maschine, darauf ausgelegt, Kap Horn zu umrunden, also eine spezielle Route zu bedienen. Und das war dann das damals Hightech sozusagen.
Die Peking gehört zu den sogenannten Flying P-Linern. Das sind die Schiffe der Hamburger Leis-Reederei, die lange Zeit ihren Segelschiffen ausschließlich mit P beginnenden Namen gab und von der eben die meisten besonders schnelle Frachtsegler waren. Dazu gehört beispielsweise die heute in Travemünde liegende Passat, genauso wie die heute als russisches Segelschulschiff dienende und umbenannte Krusenstern und die 1957 bei einem Hurricane gesunkene Pamir. 34 Mal hat die Peking im Salpeterhandel mit Chile Kap Horn umrundet. Anfang der 30er Jahre war die Zeit als Frachtsegler vorbei. Das Schiff wurde nach England verkauft, wo es unter anderem als Internat genutzt wurde. Später ging es in die USA. Jahrzehntelang lag die Peking in New York als Museumsschiff. Doch das Geld zur Instandhaltung war knapp. Am Ende war das früher so stolze Segelschiff ziemlich runtergekommen. Deprimierend habe es damals ausgesehen, sagt Lars Spiekermann, wenn er an seinen Inspektionsbesuch in New York 2016 zurückdenkt.
Na gut, in der Branche, in der unser Büro arbeitet, sehen wir öfter mal Schiffe in einem schlechten Zustand. Nicht ganz in so einem schlechten Zustand wie die Peking. Aber man hat schon damals erahnen können, dass das viel Originalsubstanz noch vorhanden ist und auch erhalten bleiben kann.
Nach vielen Jahren der Verhandlungen kauft die Stiftung Hamburg Maritim das Schiff. Kurz darauf geht es für die Peking wieder auf Reise. Huckepack in einem Dockschiff schippert der alte Riese über den Atlantik. Seit knapp 2 Jahren wird die Peking nun wieder im Auftrag der Stadt Hamburg in Wewelsfleth fit gemacht und hergerichtet für seine künftige Aufgabe als Museumsschiff. Überall werden verrostete Stahlplatten ausgetauscht, das verrottete Holzdeck abgezogen, am Rumpf wird asbesthaltiges Material entfernt. Und natürlich fließen tausende Liter Farbe. Rund 2 Jahre lang haben auch die Arbeiten an der Takelage gedauert, dem Ensemble aus Masten und Tauen. An diesem Vormittag sind gleich mehrere Frauen mit Klettergeschirr und Helm unterwegs. Mehrere Meter über dem Hauptdeck sind sie damit beschäftigt, die letzten Sprossen mit Drähten anzubringen, über die die Seeleute hinauf zu den Masten klettern können. Heute würden die Drähte gepresst, sagt Laura Lünenschloss. Doch früher habe man Kneifbenzel benutzt. Und genau diese Methode kommt auch hier zum Einsatz.
Das bedeutet einfach, dass man mit einem langen Draht sehr, sehr viele Wicklungen um 2 Drähte macht, um diese einfach zu bekneifen. Sowas, was eine Pressung machen würde. Das ist ein Kneifbenzel. Das ist ziemlich viel Arbeit, muss zu zweit gemacht werden, kann anstrengend sein. Und da sind wir gerade froh, dass wir da in den Endzügen sind.
Laura Lünenschloss ist eine von mehreren Frauen, die sich bei der Peking-Restaurierung um die Takelage kümmern. Sie allesamt haben andere Berufe gelernt, wie Bootsbauerinnen oder Tischlerinnen und haben Zusatzausbildungen absolviert. um auch das Tauwerk und die Masten bearbeiten zu können. So wie Caroline Groß.
Also waren alle schon auf vielen Schiffen und das ist schon irgendwo was Besonderes, weil so ein großes Schiff gibt es nicht so häufig und die Peking hat auch eine Geschichte. Aber ich finde eher besonders, dass es besonders schwer ist und ich bin froh, dass es keine größeren Schiffe gibt. Weil es einfach schon ein Knochenjob ist. Also für Männer wie Frauen, das ist egal, welches Geschlecht man da hat, das ist einfach anstrengend. Der ganze Körper kann auch wehtun. Also es ist einfach alles schwer. Es sind einfach 40 mm dicke Drähte oder 41 mm dicke Drähte und die sind halt 40 Meter lang und wiegen entsprechend und die müssen bewegt werden. Und es geht halt zum Teil auch nicht mehr alleine, sondern es geht nur mit technischer Hilfe und mit mehreren Leuten.
Look at this, the open ocean. The forces involved are fantastic. There's no words that I can use in any language that'll tell you what it's like.
Ein hartes Abenteuer war schon früher der Einsatz auf der Peking. Das zeigt ein rund dreiviertelstündiger Film, der auch bei YouTube zu sehen ist. Es sind die Aufnahmen, die Irving Johnson 1929 gemacht hat und viele Jahrzehnte später kommentiert hat. Sie zeigen ein Schiff, mit dem die Besatzung durch die Hölle von Kap Horn geht. Riesige Wellen brechen auf das Deck nieder.
And oh, she is really pumping and straining. The noise of the vessel when you're down inside, groaning one piece against the other. You'd think it was coming apart, but it's built for Cape Horn and is not about to come apart.
Dass die Arbeit und das Leben auf dem Frachtsegler eben alles andere als Seefahrtsromantik waren, soll auch im Brückenhaus gezeigt werden. In dem jetzt noch weiten leeren Raum auf dem Hauptdeck war früher die Besatzung untergebracht. Immerhin, der Kapitän hatte eine eigene Kabine und ein Badezimmer, sagt Lars Spiekermann. Auch die Offiziere und der Koch haben es nicht so schlecht gehabt. Doch für die 24 Matrosen an Bord war die Unterkunft sehr schlicht.
War tendenziell eher nass und kalt. Also war auch nicht isoliert oder beheizt. Ja, war kein Luxusleben.
Hier im früheren Brückenhaus soll auch der Fahrstuhlschacht ankommen. Durch den Lift kann das bald in Hamburg liegende Museumsschiff barrierefrei erkundet werden. Bis hinunter in den riesigen Laderaum. 6,5 Meter ist der hoch. Genug Platz für rund 5000 Tonnen Fracht, die hier pyramidenförmig gestapelt wurde, sagt Lars Spiekermann. Wer mit ihm in den untersten Bauch des Schiffes hinabsteigt und die zahlreichen Stahlträger und Nieten sieht, fühlt sich ein wenig an die Architektur der Berliner U-Bahn zur Jahrhundertwende erinnert. Ein paar Dutzend historische Segelschiffe seien weltweit noch erhalten, schätzt Spiekermann. Doch glaubt er, dass sich das bald ändern könnte. Es gäbe bereits heute moderne Konzepte für Segelschiffe, die mit kleineren Besatzungen als damals auf der Peking auskämen.
Und es ist ja meines Erachtens eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Ölpreise so hoch sind, dass es sich dann rentiert. Es gibt auch einige Projekte, die schon Segelfrachtschiffe betreiben. Es sind ein paar kleinere Schiffe, Kaffee, Rum oder ähnliches. Höherwertige Produkte, die nicht auf Kühlung zum Beispiel angewiesen sind und die auch nicht auf ein bestimmtes Lieferdatum angewiesen sind. Wo die Lieferzeit eben oder die Transportzeit eben auch einfach ein bisschen länger sein kann und es kein Problem ist.
Auch sein Büro arbeitet an der Entwicklung von größeren Segelschiffen für die Zukunft. Etwa 150 Meter lang könnten die werden.
Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht so groß werden wie die größten Ölfrachter oder Öltanker, aber es ist immer noch in einem Bereich von ein paar tausend Containern zum Beispiel möglich.
Theoretisch sei es natürlich denkbar, die Peking auch wieder seetüchtig zu machen. Doch vorgesehen ist es nicht, denn das Schiff soll bald eine der Hauptattraktionen des neuen Hafenmuseums in Hamburg werden und dort vor Anker gehen. Laura Lünenschloss, die seit Monaten mit der Takelagerestaurierung beschäftigt ist, bedauert das.
Persönlich finde ich halt ein bisschen schade, dass man das Schiff eigentlich so gut und so stark baut und dann liegt es aber nur im Museum. Also ich fände es toll, wenn ich segeln würde, weil ich segel auch selber und ich mag große Segelschiffe und das ist eigentlich ein bisschen schade.